Hallo Heiko,
Hallo?
es geht hier um Afrika, es geht um die Ausstellung Wat Wie Sie in Basel und um was geht es bei dieser Ausstellung Wat Wie Sie in Basel?
Also im Moment läuft bis zum 26.09. in Basel die Ausstellung What We See, Bilder, Stimmen, Repräsentationen zur Kritik einer anthropometrischen Sammlung aus dem südlichen Afrika. Da geht es um ein Projekt von einem deutschen Künstler, der im Jahre 1931 in die ehemalige deutsche Kolonie gefahren ist, um dort Körpervermessungen von Afrikanern vorzunehmen, Lebendabgüsse von menschlichen Köpfen gemacht hat, anthropometrisch fotografiert hat und so weiter. Und der vor allen Dingen auch alles Mögliche an menschlichen Stimmen, beziehungsweise eigentlich nur Lauten, damals auf Wachswalzen aufgenommen hat. Und da gibt es eben diese Kuratorin Annette Hoffmann, die diese Ausstellung jetzt erstellt hat. Die ist letztens in Südafrika zuerst gezeigt worden und interessanterweise hat sich wohl in Deutschland da noch kein Ausstellungsort gefunden und jetzt wird das praktisch in Europa in Basel zuerst gezeigt. Und in der Ausstellung geht es halt darum, diesen Menschen, die dort da zu Objekten degradiert wurden, also man hat sich nicht mal dafür interessiert, was die dann zu sagen hatten, sondern man wollte einfach Laute haben, um von sogenannten aussterbenden Rassen irgendwie Töne zu haben für irgendwelche späteren Forschungen mal. Und die Annette Hoffmann hat halt rekonstruiert, was die Leute gesagt haben. Und das sind teilweise recht verstörende Dokumente, die halt relativ aufwendig ja, rekonstruiert werden mussten.
Eine hochinteressante Ausstellung, aber dann wäre der Name ja fast schon ein bisschen falsch. Wat wie Sie, da müssen wir ja sagen, was wir hören.
Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt. Also es geht eigentlich um beides. Es geht um diese Tonaufnahmen, aber es geht natürlich auch um diese Lebendabgüsse, die dieser Hans Lichtenecker gemacht hat, und die Bedingungen, unter denen dann diese Leute da mit so einer fürchterlichen Masse da eingeschmiert wurden und wir wussten überhaupt nicht, was mit ihnen passiert ist. Ich glaube, sie hat diesen Titel gewählt, What We See, weil das darauf hinweist, Sichtweisen, verschiedene Sichtweisen aufzubauen, auf das, was passiert ist, den Blick auch zurückzuwerfen. Und ja, klar, es geht natürlich auch um Tonaufnahmen, aber hier geht es letztendlich um den Blickwinkel. Also wer hat wen, warum vermessen und zu welchem Ziel?
Ich meine, das ist auch ganz lange Zeit verschüttet gewesen. Man hat es gar nicht gehört, sondern man hat eher nur was gesehen.
Ja, also diese Köpfe praktisch, die dann modelliert wurden, die wurden zwischenzeitlich dann auch nochmal die lagern in Namibia heute, die wurden irgendwann aufgekauft. Und damit wurde da auch eine Ausstellung gemacht und in den 30ern, also 1934 bei der Kölner Kolonialausstellung, da wurden diese Köpfe auch ausgestellt, um zu zeigen, was für Menschen in den ehemaligen deutschen Kolonien gelebt haben. Die wollte man dann ja unbedingt wieder zurückhaben. Genau.
Genau, aber wir haben heute den Freitag und heute haben wir auch noch das Begleitprogramm und das Begleitprogramm, das machst unter anderem du. Das heißt, du führst da in das Begleitprogramm ein und da kriegt man ja tatsächlich was zu sehen, nämlich einen Film und es geht um das Halbmondlager in Berlin.
Ja, also heute Abend wird um 17:45 in Basel, in den Basler Afrika-Bibliografien, wo auch die Ausstellung ist, der Film The Half Moon Files, A Ghost Story, gezeigt, wo es in der Tat um das sogenannte Halbmondlager geht, das in der Nähe von Berlin existiert hat, während des Ersten Weltkrieges. Und zwar waren die Deutschen irgendwie auf die Idee gekommen, man könne doch die Kolonialsoldaten, die von England und Frankreich eingesetzt wurden, also sowohl aus Afrika wie auch aus Indien, wenn man derer habhaft wurde, wurden die nicht unter die anderen Kriegsgefangenen, sagen wir mal, gemischt oder dort, wo sie halt irgendwie festgenommen wurden oder als Gefangene genommen wurden, sondern man hat spezielle Kriegsgefangenenlager für Kolonialsoldaten eingerichtet. Und das Ganze hat eigentlich einen ziemlich paradoxen Hintergrund, weil einerseits tobte man in Deutschland, also sowohl Wissenschaftler, Ethnologen als auch die Politik und die Presse, die tobten über die Tatsache, dass also Kolonialsoldaten auf einem europäischen Schauplatz eingesetzt wurden. Die Kolonialsoldaten wurden als Menschenfresser und was weiß ich was alles, unzivilisiert, Barbaren und so weiter stigmatisiert. Und es wurde also befürchtet, wenn jetzt Schwarze und Farbige gegen weiße Deutsche kämpfen würden, das würde das ganze koloniale System in der Welt mittelfristig zum Zusammenbruch bringen, weil die Suprematie der Weißen dadurch ja untergraben würde. Das ist also eigentlich der Kontext. Und dann hat man sich aber im Auswärtigen Amt überlegt, das wäre ja eigentlich ganz schlau, wenn man diese Kolonialsoldaten schon mal hat, dass man die eigentlich umpolen könnte. Und obwohl Deutschland ja selber Kolonialmacht war und während des Krieges ja sein Kolonialreich eigentlich auch noch ziemlich ausbauen wollte ursprünglich, hat man dann gesagt, ja, die Leute, die jetzt für England und Frankreich gekämpft haben, die kann man doch eigentlich ganz gut umpolen, dass sie dann nachher wieder zurückgeschickt werden und dann in ihren jeweiligen Ländern Rebellionen gegen die Kolonialmächte eben anzetteln. Und das hat dazu geführt, dass es eben zum Beispiel in diesem Lager Wünsdorf bei Berlin die erste Moschee auf deutschem Boden gegeben hat, die auch tatsächlich für religiöse Zwecke eingesetzt wurde. Man hat den Kriegsgefangenen also Zugeständnisse gemacht, die sollten sich wohlfühlen. Also wohlfühlen ist jetzt ein bisschen in Anführungsstrichen gesetzt, weil sie natürlich trotzdem Kriegsgefangene waren. Aber so von der Idee her, man will sie nicht zu schlecht behandeln, weil man will sie auf die deutsche Seite ziehen. Und in diesem Zusammenhang hat also tatsächlich Kaiser Wilhelm II. Da zum Dschihad aufgerufen. Und das Osmanische Reich war ja dann Bündnispartner Deutschlands und die hatten das eben auch gemacht. Und letztendlich hat aber diese Strategie nicht besonders funktioniert. Also im Zweiten Weltkrieg gab es dann ja andere Geschichten mit der indischen Legion und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr skurrile Geschichte, um die es da in diesem Film geht. Und der andere Hauptpart, warum jetzt dieser Film im Begleitprogramm der Ausstellung gezeigt wird, ist aber, dass dieses Halbmondlager, aber auch andere Kriegsgefangenenlager zum Ziel von Forschern und Wissenschaftlern wurden, die eben auch solche Tonaufnahmen, Schädelvermessungen, Körpervermessungen im großen Umfang gemacht haben. Und auch da gibt es dann heute eben in demselben Ton- und Lautarchiv beziehungsweise Phonogrammarchiv eben ja viele Aufnahmen. Also in den Wünsdorf wurden, glaube ich, 1600 Aufnahmen gemacht. Und auch da ist es so, es ging ja eigentlich darum, mal zu rekonstruieren, was die dann tatsächlich gesagt haben. Und auch da gibt es dann Momente des Widerstandes oder aber die Leute über ihre schlechte Situation sprechen. Und
das heißt, sowas Ähnliches wie in der Hauptausstellung dann?
Es ist ein bisschen vergleichbar, ja. Also einer der Unterschiede besteht darin, dass halt diese Untersuchungen in den Kriegsgefangenenlagern in einem aktuellen politischen Kontext stattgefunden haben und nicht so ein wesentlich größeres Projekt waren, auch wesentlich höhere wissenschaftliche Ansprüche hatten, wobei auch und das dann so war, dass viele der Forscher, die in diesen Lagern Forschung betrieben haben, damit ihre Karriere begründet haben. Als ein Beispiel sei der Rassenforscher Egon von Eickstedt genannt, der dann auch nach dem Ersten Weltkrieg 2 Jahre in Freiburg war, als Assistent von Eugen Fischer unter anderem, auch ein sehr bekannter Rassenforscher. Beide haben dann auch in der NS-Zeit noch eine sehr wichtige Rolle für die Rassenforschung gespielt. Und das ist einfach interessant, wenn man sieht, dass die halt in einem kolonialen Kontext da auch ihre Karriere mitbegründet haben. Und Egon von Eickstedt, um das nur noch kurz zu sagen, der hat dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg in Mainz noch länger als Professor ist dann tätig gewesen und hat so eine Art gibt so eine Art von Eickstedt-Schule. Allerdings, das, was halt wichtig ist zu sagen, auch der ist trotz seiner dort begründeten Karriere ist er eigentlich völlig gescheitert. Der hat eine Untersuchung gemacht über die Rassenmerkmale der Sikh, also aus Indien. Und letztendlich ist das aber alles jetzt mal salopp gesagt, überhaupt nicht beweisbar gewesen, was er da beweisen wollte, dass man da so Rassenelemente rausfinden könnte, weil die Leute letztendlich doch alle viel zu unterschiedlich waren und so weiter. Ja.
Eine hochinteressante Ausstellung also. Und heute gibt es zumindest diesen Film.
Genau. Und ich werde halt zu dem Film einführend dann ein paar Worte sagen zum Thema koloniale Schädelsammlungen. Das betrifft ja auch Freiburg, aber auch eine ganze Reihe anderer Städte in Deutschland. Und ein bisschen was dazu, was eigentlich Anthropometrie, also diese Menschenvermessung, ja, gewesen ist.
Wo kann man sich denn noch weiter informieren?
Man kann sich noch weiter informieren auf der Webseite www.freiburg-postkolonial.de. Da gibt es zum einen jetzt noch Hinweise zu der Ausstellung und dem Film heute Abend. Und zum anderen ist jetzt gerade seit ein paar Tagen ein Artikel online von Britta Lange, der heißt Die Welt im Ton, in deutschen Sonderlagern für Kolonialsoldaten entstanden ab 1915 einzigartige Aufnahmen. Den Text kann man da eben als Volltext lesen, der ist vorher in der Zeitschrift IC3W erschienen und der gibt eigentlich einen sehr guten Überblick über das, was da in diesen Kriegsgefangenenlagern passiert ist. Dann, also als Hintergrundinformation dient er auf jeden Fall auch sehr gut.
Und heute Abend gibt es um 18.15 Uhr den Film zu sehen. Wo nochmal war das Ganze?
Das ist in Basel, in den Basler Afrika-Bibliografien. Und zwar ist das Klosterberg 23 in Basel.
Und wer diesen Beitrag nachhören will, der kann das natürlich auch tun, später dann auf www.rdl.de. Heiko, ich danke dir auf jeden Fall mal für diesen Hinweis.
Ja, gern geschehen.